herzlichen Dank für diesen Vortrag, der uns in einen sehr spannenden Bereich hineinführt, weil man im Tanz eine Überlagerung verschiedener Elemente und Ebenen hat, mit einer Frage nach dem Körper verbunden, die in solcher Direktheit in anderen Bereichen nicht so stark da ist. Mhm. Und das macht es hier besonders spannend, finde ich. Und nachdem ich jetzt hier die Bilder auch gesehen habe, diese zeigten und vom verkörperten Archiv sprachen, wird sich die Frage, wo ist dann jetzt der Ort des Archives? Also ist die Tanzfläche auf einmal das Archiv, wenn es der Körper ist? Also sehen wir quasi das Archiv, wenn wir das Situative, was Sie so stark betont haben, und die Praxis des verkörperten Wissens, dass es in dem Moment sich der Realisierung nur da wäre, dann müssten wir sagen, die Tanzfläche ist das Archiv. Das ist die eine Seite, die mir erst jetzt richtig aufging bei Ihrem Vortrag. Und die andere Seite ist dann, wie tradiert man so etwas? Das ist ja wohl eine Hauptfrage. Es ist zunächst mal interessant, dass überhaupt auch im zeitgenössischen Tanz so stark diese Bewegung geworden ist, sich auf geschichtliche Modelle zu beziehen, dass auch hier das Pathos der ewigen Wiederkehr des Neuen nicht mehr so die Speerspitze der Bewegung darstellt, um gleich eine Metapher aus diesem Bereich, sozusagen aufzugreifen. Natürlich hat man dann eben dieses ganze Tradierungsproblem, wo es kulturtechnisch die Klassiker gibt, wie über das Bild, über den Text, über die Sprache. Das Bild und Text und sind dann auch die Klassiker, die dann man dann in die Archive hineinlegen kann. In den Beispielen, die Sie hier nun gebracht haben, fiel mir besonders auf die Rolle der Sprache und des Sprechens auch auf. Da schien sich das nochmal so für mich auch so zu bündeln. Also nämlich dann auch in der Frage, was gesagt werden kann und was nicht gesagt werden kann. Natürlich spricht man die ganze Zeit darüber, Sie haben es ja auch getan und es finden Workshops statt und Tutorials und Diskurse aller Orten. Also man spricht viel, man versprachlich also etwas, das nie ganz in Sprache aufgehen will und was in gewisser Weise nicht aufhört, sich nicht sagen zu lassen. Und dieser Rest aber, und das fand ich nun auch interessant, ist offenbar nicht etwa so dann gedacht, als etwas, was draußen vorbleibt. Also man hätte sozusagen was Archivierbares und dann ist was draußen vor, was da nicht reinpasst, weil es sich nicht recht sagen und lässt, sondern der Clou ihrer Argumentation scheint mir zu sein, das, was draußen vorzubleiben scheint, ist selber ein Archiv. Das fand ich eine interessante Wendung, dass auch auf der Seite sozusagen das gewisse Momente des Archivs wiederkehrten. Wenn man Tradierungen von Tanz nun anschaut, so hat es natürlich seit Barock dazu viele Versuche gegeben, Aufschreibesysteme zu entwickeln, wenn man das kurz ansprechen möchte. Also im 20. Jahrhundert Rudolf Laban hat sowas entwickelt, in jüngerer Zeit hat William Forsythe elektronische Aufzeichnungsverfahren erprobt, um Choreografien der Aufführung simultan zu analysieren und aufzuzeichnen und damit irgendwie vielleicht auch reproduzierbar zu machen. Aber das sind nicht so die Dinge, die Sie so interessieren.
Bedingt.
Ist ja gut, ist ja völlig klar. Nein, die Medien, die wir hier sahen, waren ja eher Fotos, Filme, nee, klar, Schultafel mit Diagrammen, dann aber eben auch sehr viel Gespräche. Also es werden Telefonate geführt mit Zeitzeugen. Der Begriff des Zeitzeugen spielt eine ganz große Rolle. Also man braucht offenbar noch diesen Anschluss, diese Gesprächsmöglichkeit, wie man sie in einer Art Oral History brauchen würde. Also einiges an diesen Projekten schien mir fast in der Verfahrensweise einer Oral History zu laufen, wo man dann erneut auf die Frage der Versprachlichung kommt, was gesagt werden kann und was nicht gesagt werden kann, weil es nur getanzt werden kann. Was aber die 93-Jährige auch nicht mehr kann und der andere, dessen Körper durch die Technik schon so geschädigt ist, dass es auch nicht mehr kann, auch das Problem nochmal wieder sichtbar macht. Ich möchte in diesem Zusammenhang auf ein Detail hinweisen, das sich mir sehr aufgedrängt hat. Vielleicht es scheint mir irgendwie signifikant zu sein. Das ist die Stellung und die Frage des Namens bei alledem. Alle diese Choreografien, die wir hier gesehen haben, sind alle mit einem Namen verbunden. Beispielsweise mit dem Namen Dore Heuer oder mit dem Namen Pina Bausch Der Name begleitet alle Choreografien, ist verknüpft mit ihnen. Man sagt eben, es ist eine Choreografie von Dora Heyer, Pina Bausch und so weiter. Und die Engführung von Name und Choreografie ist ja speziell bei Pina Bausch sehr weit getrieben worden. In ihren späten Produktionen sind die Rollen mit den tatsächlichen Namen der Tänzerinnen und Tänzer bedacht. Pina Bausch ist Pina Bausch und also Pina Bausch. Also das ist so, als ob das Paradox des Schauspielers King Lear zu sein und nicht zu sein, als ob das kurzgeschlossen werden sollte. Der Name gerät in so eine Verdopplung seiner selbst, die ihn irgendwie auch hermetisch macht gegen Wiederholung. Denn außer Pina Bausch selbst kann das natürlich niemand leisten, Pina Bausch zu spielen und zu sein zugleich. Also diese Doppelung von Name und Körper schreibt sich nochmal in das Tradierungsproblem ein und markiert vielleicht so etwas wie eine prinzipielle Problematik, dass es immer um den Körper und seinen Namen geht, nie allein um den Körper. Und da scheint mir manches drin zu stecken, was sich noch weiter entfalten ließe. Grundsätzlich sind wir natürlich auch hier, wie an vielen Stellen dieser Problematik, mit Fragen der Wiederholung und der Wiederholbarkeit konfrontiert. Das ist immer das Thema. Kierkegaards wunderbare Frage, kann man eine Verlobung wiederholen? Ich sehe schon, manche Köpfe geschüttelt werden. Kann man eine Verlobung wiederholen? Kann man einen Tanz wiederholen? Diese Frage haben Sie sehr eindringlich uns noch einmal dargestellt. Und dafür möchten wir Ihnen herzlich danken.